Guten Morgen.
Morgen, herzlich willkommen.
Danke. Endlich mal wieder nach langer Zeit.
Ja, genau.
Ja, ich hatte einen Onkel. Den habe ich nicht oft in meinem Leben gesehen. Als ich ihn gesehen habe und kennengelernt habe, dann richtig, war er schon alt, hochbetagt. Das Sehen ist ihm schwer gefallen. Er ist aber trotzdem noch Auto gefahren. Dem Land, wo er gewohnt hat, war das nicht so schlimm. Da gab es große, breite Straßen. Er war dann schon recht betagt. Und wenn man ihn gefragt hat, Onkel Emanuel, worum ging es denn heute in der Predigt? Dann hat er so ein bisschen geguckt und weil die Augen ein bisschen schwach geworden sind, sah das ein bisschen für mich lustig aus. Aber er schaute so und meinte dann so nach kurzem Überlegen voller Überzeugung um die Liebe Gottes. Eine sehr pauschale Antwort, ne? Ich glaube, wenn ich ihn gefragt hätte, worum es ganz konkret gegangen wäre, es war halt für ihn ein seliges Bibelstudium während der Predigt. Aber dieser Gedanke, worum geht es in der Predigt? Die Liebe Gottes, dieses an Gott angebunden sein, von Gott aufgefangen sein, das ist eine Aussage, die grundsätzlich richtig ist. Ich möchte heute zu euch über die Liebe Gottes predigen. Könnte ich jetzt die Bibel von vorn bis hinten durchlesen und hätte recht. Gutes Gefühl. Ich möchte aber auf einen ganz bestimmten Aspekt bzw. einen bestimmten Sachverhalt eingehen. Ich habe aus Lukas 15 ein paar Verse rausgesucht, fast das ganze Kapitel. Aber wir gehen das so stückweise miteinander durch, wir müssen das nicht lesen. Ich lade euch ein, oder nicht am Stück lesen, ich lade euch ein, dass ihr das aufschlagt, mit reinschaut, mit durchdenkt oder auch einfach nur zuhört. Ich möchte euch ein paar Gedanken dazu erzählen. Es geht mir insbesondere ab Lukas Kapitel 15, Vers 11, um die Geschichte von diesen zwei ungleichen Brüdern. Es geht mir aber auch um die Gedanken, die Lukas dort vorangestellt hat. Er stellt voran die Geschichte vom verlorenen Schaf, die Geschichte vom verlorenen Groschen. Und ich denke, er macht das ganz bewusst. Wir wissen ja von Lukas, dass er sich sehr genau überlegt hat, wie er sein Evangelium aufbaut, wie er die Gedanken zusammentut. Der hat sicher nicht sich selber was ausgedacht, aber das, was er von Jesus wusste, hat er so ein bisschen zusammenkomponiert. Ob Jesus diese drei Gleichnisse genau in diesem Zusammenhang, in dieser Reihenfolge erzählt hat, können wir uns gar nicht so ganz sicher sein. Sicher ist aber, wenn Lukas das so aufschreibt, er hat sie erzählt und sie bauen gut aufeinander auf. Die Liebe Gottes. Jesus war ja nicht ganz so beliebt, nicht wahr? Also von einem Teil der Leute schon. Und so geht es auch im Lukas 15, Vers 1 los. Zu Jesus nahten sich allerlei Zöllner und Sünder. Und wir wissen, dass in einer gewissen Bevölkerungsschicht Jesus einen derartigen Rückhalt gehabt hat, dass die Leute voll Elan, voll Schwung, voll Begeisterung einfach zu Jesus hingekommen sind. Das eine Mal wird sogar berichtet, er war auf der einen Seite vom See Genezareth und hat lange gepredigt, fast einen ganzen Tag. Dann hat es ihm gereicht, er sackt seine Jünger ein, fährt mit dem Boot übers Wasser und als er drüben wieder rauskommt, sind sie alle wieder da. Was bewegt vermutlich einige hundert Leute dazu, einmal um den ganzen See Genezareth rumzulaufen, wo sie dem Mann doch schon den ganzen Tag zugehört haben? Irgendwas steckt in diesem Mann drin, was die Leute so begeistert, was sie so anspricht, was sie so trifft, genau an dem Punkt, der ihnen wichtig ist, dass sie immer wieder zu Jesus hinkommen. Es gibt auch die anderen, die Rechtsgläubigen, um nicht zu sagen Rechtsgläubigen, die denen der Glaube ganz wichtig ist. Genannt sind sie ja auch die Pharisäer. Wir sind ein bisschen auf Gegensatz, wenn wir von den Pharisäern lesen. Weil sie stellen sich, werden von den Evangelisten, auch vom Lukas, immer so ein bisschen mit dem Handeln als Gegensatz zu Jesus dargestellt. Obwohl man ein bisschen aufpassen muss, dass man diese Leute nicht zu schlecht wegkommen lässt. Grundsätzlich in ihrem Leben, auch wenn das so manche eigenartige Auswirkung gehabt hat, muss man diesen Leuten ja zugestehen, dass sie ganz ehrlich eben auch mit Gottes Liebe umgehen wollten. Kurzer Blick in die Geschichte. Israel erlebte das große Trauma als Volk, dass sie aus dem Land Palästina verschwinden mussten. Dann sind sie wieder dorthin gekommen. Und der Grund für diese Völkerwanderung, die damals passiert ist, sind ja nicht nur zu dieser Zeit die Israeliten umgezogen. weitere Völker sind da auch im Kreis gewandert. Der Grund für diese Völkerwanderung wird in Bezug auf das Volk Israel beschrieben. Ihr habt Gott nicht lieb gehabt. Oder wie es ganz konkret ausgedrückt wird, euch ist es einfach egal gewesen, was Gott von euch wollte. Ihr habt gemacht, was ihr wolltet. Ihr habt zwar im Tempel Gottesdienste gehalten, aber mit Gott und dem Eigentlichen, was Gott wollte, hat das nicht so sehr viel zu tun gehabt. Darum hat Gott gesagt, ihr müsst das mal merken, raus aus dem Land der Verheißung. Für die Israeliten war das der Kollaps. Das war fast so, als ob Gott das Versprechen, was er damals Abraham gegeben hat, was das Volk ja eigentlich begründet hat, dieses Versprechen, als ob Gott das zurückgenommen hätte. Damit genau sowas nicht wieder passiert, damit die Menschen sich nicht von Gottes Liebe trennen, gab es irgendwann oder ist irgendwann die Gruppe dieser Schriftgelehrten entstanden, wo die Pharisäer dazugehören. Und diese Leute haben gesagt, wir wollen ganz genau beachten, was Gott möchte. Wir wollen verstehen, begreifen und da es den Menschen im Alltag nicht möglich ist, alles genauso auszuleben, setzen wir uns das zum Lebensziel. Das waren die Pharisäer, die Aufgabe der Pharisäer. Wir setzen es uns zum Lebensziel, Gottes Recht, Gottes Gesetz und wie sie das verstanden haben, interpretiert haben, eben Gottes Liebe zum Volk zu präsentieren, damit sich alle an uns orientieren können und damit es alle richtig machen können. Die Vers 2, Lukas 15, Vers 2, die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten gegen Jesus, weil er sich mit diesen Sündern abgegeben hat. Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Das bedeutet nicht, dass er von denen Keks geschenkt hat und sich in den Mund gesteckt hat, sondern dieses Miteinander essen bedeutet zusammen sein, über längere Zeit reden, beieinander sein. Eigentlich bedeutet dieses Essen im Orient, so diese Lebensweise, ganz konkret Beziehung bauen. Und wenn man das im Sinn Gottes sagt, Liebe üben, Liebe erleben. An dieser Stelle tut sich so ein bisschen Gegensatz auf. Jesus steht als einer da, der sagt, er steht für Gottes Liebe, für Gottes Gesetz, für das, was Gott mit den Menschen möchte. Und diese beiden unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen reagieren völlig unterschiedlich auf diesen Jesus. Der sagt, er kommt von Gott, wird von denen, die sich als die Leute, die Gott präsentieren, verstehen, abgelehnt. Was ist denn das für einer? Der passt nicht zu uns. Aber all die anderen, diese Zöllner und Sünder, die abgewertet gesehen wurden, die gesehen wurden als die, die sich nicht für Gott interessieren, die ihr Leben einfach leben und Gottes Gesetz vielleicht gar nicht so genau kennen, die fühlen sich von Jesus angesprochen. Diesen Gegensatz baut Lukas an dieser Stelle auf, ganz klar, ganz deutlich. Und Jesus hat diesen Gegensatz sicher selbst empfunden und spielt damit. Und das kommt in diesen ersten Gleichnissen so ganz zum Tragen. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Es nahten sich zu ihm, Jesus, allerlei Zöllner und Sünder, um ihm zuzuhören. Die waren begeistert, die wollten hören, was er sagt. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Sie haben sich nicht mit den Zöllnern und Sündern abgegeben. Sie wollten es ja Gott präsentieren, was richtig ist. Und Jesus reagiert darauf und erzählt allen genau dieses Gleichnis. Welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat, wenn er eins verliert, kümmert sich nicht, lässt nicht die 99 in der Wüste und sucht das eine, bis er was verloren gegangen ist, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, legt er sich auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seinen Freunden und Nachbarn und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren ist. Und dann interpretiert er das Ganze. Ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über die 99 Gerechten, die der Buße nicht bedürfen. Mal so ganz nebenbei. Die Pharisäer, wenn die so Leute als Zöllner und Sünder beschrieben haben, dann war das auch Polemik. Also ich möchte es nicht unbedingt mit München und Nockerberg beschreiben. Aber es geht in diese Richtung, so den anderen ein bisschen sticheln, ne? Zöllner und Sünder, hey, sich auf Distanz setzen. Und wenn sie Jesus beschreiben als jemanden, der mit den Zöllnern und Sündern ist, dann hat das was Stigmatisierendes. Boah, was sind das für einer? Dieser Nachsatz, der Himmel freut sich, was Jesus hier sagt, der Himmel freut sich über einen Sünder, mehr als über die 99 Gerechten, die der Buße nicht bedürfen. Das hat auch was in dieser Richtung. Eine deutliche Abgrenzung. Ist jetzt gefährlich, was ich sage, ne? Ich stelle Jesus hin, der polemisch agiert. Wie intensiv das gewesen ist. Und doch trifft er diese Unterscheidung. Ihr 99, ihr Pharisäer, das war ja das Merkmal, ihr braucht das nicht. Das war ja schon Johannes, der vor Jesus unterwegs gewesen ist und die Leute zur Buße aufgerufen hat. Es kommt Jesus, es kommt der Messias, kommt, werd mal wach, tut Buße. Und die Pharisäer knallt er so vor den Latz, hey, was wollten ihr hier? Als die zur Taufe kommen wollen, als die Johannes nachkommen wollen. Also dieser Gegensatz ist da, der steckt im Volk drin. Und Jesus nimmt diesen Gegensatz auf. Und dann setzt er noch eins drauf. Lukas setzt das hier hintereinander. Die Sache vom verlorenen Groschen. Nochmal, um es deutlich zu machen. Eine Frau hat 10 Groschen, einen verliert sie und dann zündet sie im Haus Licht an, sucht das ganze Haus mit Fleiß ab, so lange, bis sie diesen einen Groschen gefunden hat. Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundin und Nachbarn und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe meinen Silbergroschen gefunden, den ich verloren habe. Wer von euch hat in den letzten Jahren Geld an der Börse verloren? Darf ich eigentlich im Gottesdienst gar nicht so fragen, nicht wahr? Hier und da hat man halt doch was liegen und die Prozente sind runtergegangen. Wäre es nicht toll, wenn plötzlich irgendwo man was findet und das Budget, das Konto wieder ein bisschen ansteigt, die verlorenen Prozente zurückkommen? Das passiert hier. Die haben kein Bankkonto. Die haben das Zeug noch zu Hause unter dem Kopfkissen damals. Und so die 10 Groschen, keine Ahnung, die haben damals mit ungeraden Zahlen geredet. Aber irgendwie ist es doch einer von 10, da geht es irgendwo ums Ganze. Das, was sie sich zurückgelegt hat, was für sie wichtig gewesen ist, ein bisschen was ist davon verloren gegangen. Und sie sucht und findet es wieder, weil es ihr wichtig ist. Und sie freut sich drüber, weil sie es wieder hat. Wer freut sich nicht, wenn die Bank ein bisschen mehr Prozente gibt, wenn die Zinsen ein bisschen steigen, wenn das Konto ein bisschen ansteigt, wenn die private Altersvorsorge ein bisschen besser gesichert ist als vorher? Das ist der Effekt an dieser Stelle, darauf spielt Jesus an. Aber er nimmt diesen Gedanken nur, um deutlich zu machen, wie sehr sich Gott über Menschen freut. Auch hier setzt er hinten dran. So sage ich, es wird Freude sein vor den Engeln Gottes oder bei den Engeln über einen Sünder, der sich gerne wieder Gott zuwendet. Jesus ist es ganz wichtig, auf Menschen zuzugehen. Irgendetwas hat er, kann er, macht er, dass alle diese Zöllner und Sünder, dieses einfache Volk, die Leute, die von den Pharisäern vor den Tempel gestellt werden, dass diese Leute Jesus gerne hören. Und wenn sie ihn gerne hören, sich auch von ihm ansprechen lassen. Aber ich glaube, er redet an dieser Stelle nicht gegen die Pharisäer, so im Sinn, euch brauche ich nicht, sondern versucht, auf die Pharisäer zuzugehen. Wie komme ich drauf? Vielleicht ist der Gedanke ein bisschen weit hergeholt, aber wenn ich diese beiden Gleichnisse anschaue, redet Jesus immer übers Ganze. Er sagt zwar, die 99 bleiben stehen und ich suche das eine. Aber sind die 99 unwichtig? Er redet immer von einem Teil, was er sucht, vom Ganzen. Irgendwie will er das Ganze wieder zusammenbringen. Oder mit den 10 Groschen. Ein Teil vom Ganzen. Jesus ist in die Welt gekommen, um das Verlorene zu suchen. Wir kennen diese ganzen Gedanken. Jesus ist in die Welt gekommen, um das Verlorene zu suchen. Jesus ist in die Welt gekommen, um irgendetwas abzutrennen. Nein, um alles, was in der Welt ein Problem ist, zu bearbeiten. Jesus will das Ganze. Gut, wenn wir so unsere Bibel betrachten, durchdenken, die Theologien, die so an verschiedenen Stellen, die Theologie, die an verschiedenen Stellen präsentiert wird, dann wird klar, dass letztendlich nicht alle Menschen gerettet werden. Es gibt keine Allversöhnungslehre. Aber Gottes Anspruch ist, wenn es möglich ist, möglichst alle Menschen zu retten. Für mich steckt dieser Gedanke hier drin, vielleicht nicht so allumfassend, aber es klingt mit an. Jesus will das Ganze. Warum stichelt er die Pharisäer so? Warum haut er ihnen seinen Ellbogen zurück, wo sie ihm Ellbogen reingeben? Um ihn auf die Füße zu treten? Was passiert am Nockerberg, wenn die Politiker durch den Kakao gezogen werden? Na, wenn dann so die Kamera so reinblendet, dann sieht man, wie sie von einem Ohr zum anderen grinsen müssen. Und wir nicht, ja. Das eine oder andere wird schon wehtun. Aber es geht darum, Also manchmal habe ich den Eindruck, solche Veranstaltungen sind nicht fürs Volk, sondern für die Politiker, damit das Volk wieder eine Anbindung findet. Aber wollen wir nicht so sehr auf solchen Sachen rumreiten. Jesus geht es darum, an die Leute ranzukommen, mit den Leuten umzugehen. Und dann kommt die Geschichte von diesen beiden ungleichen Söhnen. Ich lese einfach mal. Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange sammelte er alles zusammen, zog in ein fernes Land und brachte dort sein Erbteil durch mit Prassen. Mist. Ja, so der traditionelle Gedanke, ne? Was macht denn der Typ da? Aber wenn wir den mal nachempfinden, was machen junge Leute? Wer jung ist, sieht das Leben vor sich und versucht, an diesem Leben teilzuhaben. Natürlich, unnatürlich. Ich glaube, dass das natürlicherweise in einem Menschen drinsteckt. Dieses nach vorne gehen, dieses Entdecken, dieses Leben erleben. Und wer eine Idee vom Leben bekommt, der will leben. Ist das richtig? Ist das falsch? Ist das gefährlich? Ist das ungefährlich? Welcher junge Mensch macht sich über sowas wirklich intensiv Gedanken? Es geht um dieses Leben wollen. Was will Gott? Dass Menschen leben? Dass Menschen irgendwo eingeschlossen sind? Was will Gott? Von diesem jungen Mann wird erzählt, dass er eine ganz bestimmte Idee entwickelt, Leben zu erleben. Und diese Idee ist gar nicht so unbekannt. Er überlegt sich, was möchte ich gerne im Leben erleben? Und er überlegt sich, wie finanziere ich den Spaß? Und er findet eine ganz einfache Lösung. Papa hat sein Leben lang so viel zusammengesammelt, wenn ich das von ihm jetzt schon kriege, was ich später so kriegen würde, dann kann ich viel damit finanzieren und ihm tut es nicht weh, der hat genug. Bekannte Situation, bekanntes Denken. Er macht's, er riskiert's. Irgendwo steckt in diesem jungen Mann drinne: Ich will leben. Er findet einen Weg, sein Leben anzugehen, zu passen, und er geht los, er macht's. Naja, wie gut das Konzept ist, wird dann beschrieben. Es lässt sich drüber schreiben, manchem gelingt's, ihm ist es nicht gelungen. Alles weg, er sitzt irgendwo am Rand und kommt nicht mehr vorwärts. Als er nun das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben. Und ging hin und hängte sich an einen Bauern, der schickte ihn Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Und da ging er in sich und sprach: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater? Sie haben Brot, die Fülle, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich deinen Sohn heiße. Mach mich zu einem seiner Tagelöhner. Auch dieser Gedanke ist sehr nachvollziehbar. Ich meine, es ist verwunderlich, oder, na, verwunderlich ist das falsche Wort. Es ist schon etwas, wo man erstmal drüber nachdenkt, wo man stutzt. Wenn plötzlich jemand, der so, man würde sagen, fast blauäugig ins Leben gerannt ist, plötzlich solche tiefgründigen Gedanken hat. Aber es geht ihm um das Leben, um dieses Ich will leben. Sein Konzept ist nicht aufgegangen, er sitzt da und hat nichts mehr. Jetzt muss er erst mal gucken, wie er irgendwie auf die Beine kommt. Und er erinnert sich, bei seinem Vater war immer gut leben. Und er weiß genau, dass er was falsch gemacht hat und sagt: Wenn ich jetzt als Sohn nach Hause komme, das funktioniert nicht. Und trotzdem, ich weiß, mein Vater hat eine Lösung für das Problem, was ich gerade habe. Ich will leben. Und es treibt ihn vorwärts. Und er geht zu seinem Vater. Für mich, für mein Thema heute, für diesen Gedanken, Gott, wie geht Gott mit Menschen um, ist das, was jetzt passiert, sehr maßgeblich. Es gibt diese Begegnung, wir kennen die Geschichte zwischen Vater und Sohn. Der Sohn zieht sich zurück und es wird ihm wohl nicht ganz leicht gefallen sein, vor dem Vater zu treten. Er zieht sich als Sohn zurück und stellt sich als Person hin und sagt: Vater, ich habe es falsch gemacht, es tut mir leid. Vielleicht kann ich wenigstens bei dir arbeiten, dann habe ich wenigstens was zu essen. Für mich interessant ist die Reaktion des Vaters. Er scheint überhaupt nicht auf das zu hören, was der Junge sagt. sagt zu den Knechten, bringt schnell das beste Gewand her, zieht es ihm an, gibt ihm einen Ring an seinen Finger und einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße, bringt das gemästete Kalb, lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, er war verloren und ist wiedergefunden worden und sie fingen an, fröhlich zu sein und zu essen. Auf den ersten Blick scheint es fast so, als ob der Vater das eigenartige Verhalten des Jungen auch noch honoriert. Aber wenn man genau hinschaut, wie verhält er sich? Ja, das Angebot des Sohnes, dieses unterwürfige Angebot, lass mich wenigstens ein Tagelöhner sein, das hört er überhaupt nicht oder scheint es nicht zu hören. Er übergeht es. Und er fordert seine Leute auf, bringt ihm ein Gewand, tut ihm einen Ring an den Finger, tut ihm Schuhe an seine Füße. Wo ist uns dieses Bild, dieses Verhalten in der Bibel schon mal vorgekommen? Als Mose aus dem Gefängnis gekommen ist und zum Pharao gekommen ist und der Pharao ihn in einen gewissen Stand erhoben hat, waren genau das die Merkmale, die ihn in diesem Stand ausgezeichnet haben. Ein Ring an seinen Finger, ein königliches Gewand und Schuhe an seine Füße. Lest es mal nach. Mose, letzte, 5. Mose, steht das so drin. Das waren in damaliger Zeit ganz offensichtliche Symbole, jemanden an einen bestimmten Platz zu heben, seine Position zu definieren. Dem Vater ist es offensichtlich so wichtig, dass dieser Junge sein Junge ist, dass er den Status, das ist mein Sohn, offensichtlich präsentiert. Er gibt ihm einen Ring an den Finger, er gibt ihm ein Gewand und er gibt ihm Schuhe an die Füße und dann feiern sie miteinander ein großes Fest. Diesem Vater ist sein Sohn wichtig, dass er sich so drüber freut oder weil er sich so drüber freut, dass sie miteinander ein Fest feiern. Akzeptiert er damit den Lebensentwurf des Jungen? Es wird in dem Gleichnis nicht gesagt. Aber wenn dieser Vater so nachhaltig ist, wie er dargestellt wird, dann bin ich davon überzeugt, wird er seinen Jungen irgendwann mal auf die Seite genommen haben und ihm gesagt haben, Junge, wir müssen mal über dein Lebenskonzept reden. Vielleicht gibt es ja das eine oder andere, wo man mal drüber nachdenken muss. Aber das ist an dieser Stelle noch nicht wichtig. Wichtig ist ihm, den Jungen als das, was er ist, als sein Kind anzunehmen. Einfach aufzunehmen, obwohl er so einen Mist gebaut hat. Dem Zweiten haut es natürlich einen Vogel raus. Der begreift das nicht. Der schafft es nicht mal, den anderen als seinen Bruder zu bezeichnen, sondern wenn er über den spricht, sagt er zum Vater, dieser dein Sohn. Der große Junge hat auch ein Lebenskonzept. Offensichtlich hat er gut beobachtet, wie der Vater zum Reichtum gekommen ist. Er hat gesehen, dass der Vater investiert. Er hat gesehen, dass der Vater durch die Investition einen Gewinn macht. Er hat gesehen, was mit dem Gewinn passiert. Und ganz vielleicht sogar akribisch kopiert er das, was der Vater macht. Er fügt sich völlig in das System des Vaters ein. Er handelt und macht diese Dinge genauso wie der Vater. An dieser Stelle geht es ums Gebot. Wir kommen auf diesen Begriff Gebot gleich nochmal. Aber an dieser Stelle wird das so ausgedrückt. Der Junge ist zornig. Der sieht, dass der Kleine, das ist einfach schiefgegangen. Und der Vater macht für ihn ein Fest. Und er hält dem Vater entgegen, ich habe doch immer alles genauso gemacht, wie du das wolltest. Wie es richtig ist, könnte man sagen. Und ich kriege kein Fest. Das versteht er nicht. Der Vater hinterfragt ihn dann. Es geht um diesen Bock, einen Schafbock oder einen Ziegenbock als Symbol, um miteinander zu feiern. Und der Vater hinterfragt ihn an dieser Stelle und sagt, Junge, du bist doch die ganze Zeit da gewesen. Was meines ist dein? Du hättest doch einfach bloß was nehmen müssen. Warum hast du das nicht gemacht? Offensichtlich ist an dem Lebenskonzept des älteren Junges, des älteren Bruders, irgendetwas auch nicht so ganz richtig. So ganz richtig ist es nicht aufgegangen. Er war zwar immer der Brave, er hat zwar immer alles richtig gemacht und glaub mal einfach mal, dass das wirklich so gewesen ist. Er war immer das gute Kind, er hat den Besitz des Vaters vermehrt, er hat im Betrieb mitgearbeitet. Hat er gelebt? Hat er wirklich gelebt? Wollen wir dieses Beispiel nicht zu sehr strapazieren? Es stehen nicht viele Informationen da. Aber die Frage scheint mir sehr berechtigt zu sein. Wie löst der Vater diesen Widerspruch auf? Er wirbt bei dem großen Jungen nicht für Verständnis. Weil verstehen kann man meistens das, was andere Leute machen, nicht. Aber er sagt ihm so ungefähr wie, wir sind doch Familie. Wir gehören doch zusammen. Komm mit rein und lass uns feiern. Und da haben wir wieder diesen orientalischen Gedanken des Feierns, des Miteinanderessens. Dieses Beziehung pflegen. Nicht einfach bloß Nahrung aufnehmen, sondern Beziehung pflegen. Komm mit rein und lass uns Familie sein. Es steht leider nicht so genau da, wie dem großen Bruder das gegangen ist, ob er es letztendlich gemacht hat oder nicht. Das lässt Jesus an der Stelle ein bisschen offen. Und doch, das Wichtige, die wichtige Aussage ist da. Wie geht der Vater mit seinen Söhnen um? Er geht auf die Jungs zu. Er schiebt sie nicht auf die Seite, nur weil sie hier und da mal was falsch machen, sondern er möchte, dass es seine Jungs sind, und zwar immer. Es gibt überhaupt keinen Zweifel daran. Und er möchte mit ihnen zusammen sein. Er wirbt um das Miteinander. Im Hintergrund steht immer dieser Gedanke, über das eine oder andere müssen wir mal reden. Und trotzdem, er will die Freude, er will dieses Zusammengehören, dieses Beziehung empfinden können. Dem Großen sagt er, der Schlussvers, du solltest fröhlich sein und guten Mutes, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist lebendig geworden, er war verloren und ist wiedergefunden. Ist es dir schon mal, hast du schon mal erlebt, dass du einem Menschen gegenübergestanden bist, der sich gefreut hat? Über irgendwas muss mit dir gar nichts zu tun haben. Hast du schon mal einem Menschen gegenübergestanden, der sich einfach nur freut? Ein Kind, ein Erwachsener, über einen Erfolg. Hat er gestern mitgejubelt, als Deutschland endlich das eine Tor bis zum Schluss durchgerettet hat? Habt ihr mal jemand gegenübergestanden, der sich freut? Was macht das? Es ist nicht so üblich, habe ich zumindest den Eindruck, in unserer Gesellschaft als Ganzes, in unserer Subgesellschaft als Adventisten. Es ist gar nicht so üblich, mit so Gefühlen so wirklich umzugehen. Und manche tragen diese Gefühle nur bedingt nach außen, weil sie ab und zu mal eins auf die Finger gekriegt haben deswegen. Aber wenn du jemandem gegenüberstehen kannst, der sich so wirklich von Herzen freut, da springt was über. Das rührt dich an, das kann man nicht beschreiben, es geht rein. Es fällt ein bisschen schwer zu glauben, dass Jesus sich gefreut hat, als er auf dieser Erde war, weil alles so anders gewesen ist, als er sich das ursprünglich gedacht hat. Und trotzdem muss es so gewesen sein, dass Jesus diesen Menschen gegenübersteht und sich freut, endlich mit ihnen so direkt zusammen sein zu können. Und ich glaube, in diesem Gedanken, in dem Versuch, das nachzuempfinden, kann man so ein bisschen begreifen und mitbekommen, was diese Zöllner und Sünder so angezogen hat. Nehmt doch mal die Geschichte von Zachäus, die werde ich jetzt nicht ganz erzählen. Aber Zachäus war jemand, der irgendwas gemerkt hat, bei Jesus ist irgendwas. Und Jesus geht auf ihn zu, lässt sich von ihm einladen, und was dann mit diesem Zachäus passiert, ist etwas ganz Erstaunliches. Irgendwas explodiert. Jesus muss ihm gar nicht sagen, hey komm, wir müssen mal über dein Lebenskonzept reden. Das Lebenskonzept verändert sich. Oder Nikodemus, mal jemand von der anderen Seite. Der schleicht sich aufgrund seiner Stellung heimlich nachts zu Jesus, wir müssen mal reden. Und Jesus redet mit ihm. Und was passiert mit Nikodemus? In diesem kurzen Abschnitt Johannes 3 wird das nicht erzählt, was mit Nikodemus passiert. Aber es gibt in den Evangelien so ein paar Andeutungen, dass er sich dann doch sehr intensiv um Jesus gekümmert hat. Wie viele Juden haben das dann noch gemacht? Wie viele Pharisäer haben das noch gemacht? Es gab in Jesus irgendetwas, was die Menschen so sehr angesprochen hat. Und ich vermute, es war sein Bedürfnis, einfach mit diesen Menschen umgehen zu können, diesen Menschen begegnen zu können. Zachäus, bei dir muss ich heute zu Mittag essen. Komm. Den Pharisäern hat es einen Vogel rausgehauen. Wie kann man das machen? Wie kann man sich mit solchen Leuten beschäftigen? Pharisäer waren die, die immer alles richtig gemacht haben. Die Pharisäer haben so sehr darüber nachgedacht, was man alles richtig macht und wie man die Sachen richtig macht, dass sie plötzlich einen Katalog von 800 Regeln hatten, nur für den Sabbat. In den Psalmen, in den Königebüchern, König oder Chronik, weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall durch das Alte Testament immer mal wieder bis hin zu Jesus gibt es immer wieder den Hinweis, dass Gott zum Volk Israel sagt, ihr macht wunderschöne Gottesdienste, aber entschuldige mal, wenn ich das sage, es kotzt mich einfach nur an. Jesus sind Menschen derart wichtig, und zwar als die Personen, die sie sind, dass er sich vor sie hinstellt und nicht einfach nur tut, sondern sich wirklich von Herzen freut und sagt, ich freue mich, dass ich heute mit dir zusammen sein kann. Ich freue mich, dass ich mit dir umgehen kann. Ich freue mich, dass du da bist. Komm, lass uns erzählen. Oder im Sinn des Gleichnisses von den beiden Söhnen, hey, komm, lass uns Familie sein. Lass uns zusammen sein, lass uns Beziehung erleben. Ist schon klar, das eine oder andere Lebenskonzept hat so seine Ecken und Kanten. Das eine funktioniert, das andere funktioniert nicht. Und wenn wir jetzt nach Neuperlach ins Einkaufszentrum gehen würden und dort mit irgendjemandem x-beliebigen reden wollten, dann würden wir an seinem Lebenskonzept bestimmt irgendetwas finden, was nicht ganz so biblisch ist. Ich fürchte aber, wenn man sich unter den ca. 800 Adventisten in München einen raussuchen würde und mit ihm über sein Lebenskonzept reden würden, würde man ganz bestimmt mindestens eine Sache finden, die nicht so ganz biblisch ist. Problem? Ja und nein. Natürlich ist es ein Problem, wenn etwas nicht nach Gottes Gesetzen läuft. Gottes Gesetze definieren diese Welt. Und wenn etwas außerhalb oder gegen diese Gesetze läuft, dann ist das schädlich. In irgendeiner Form, irgendwie, irgendwann immer. Gott hat sich die Welt perfekt ausgedacht. Diese Gesetze, die unsere Welt definieren, die sind, wenn diese Gesetze eingehalten werden können, dann gäbe es kein Leid. Das ist klar, das ist die Maßgabe. Dann alles, was gegen diese Gesetze läuft, ist schwierig. Bedarf der Buße, der Umkehr, der Neubesinnung auf das, was es eigentlich sein soll. Natürlich ist es ein Problem, wenn in irgendeines Menschen Leben irgendwas nicht so funktioniert, wie Gott sich das ausgedacht hat. Generell. Aber es ist wiederum auch kein Problem, weil Jesus sich hinstellt und sagt, ich habe dich einfach nur gerne. Ich habe dich gern und ich will, dass du zu meiner Familie gehörst. Ich habe verschiedene Gemeinden kennengelernt. Verschiedene Menschen, verschiedene Strömungen, verschiedene Gedanken. Wisst ihr, wo die Gemeinsamkeit zwischen allen liegt? Zumindest, was ich so empfinde, was ich so mitkriege. In diesem einen Gedanken, ich mache es richtig und du machst es falsch. Klingt ein bisschen komisch, ich weiß. Und vielleicht trete ich jetzt mit diesem Gedanken dem einen oder anderen ein bisschen auf die Füße. Nehmt mir das mal nicht krumm. Ich meine das nicht so direkt persönlich, jedenfalls nicht, wenn ich hier vorne... Gut. Wir Menschen haben ein Lebenskonzept. Wir Adventisten haben ein Lebenskonzept. Und jeder versucht, entschuldige den Vergleich, aber doch im Sinne dieser Pharisäer das Richtige zu finden. Die Pharisäer haben über die Stränge geschlagen, ist schon klar. Aber ihr Grundgedanke war, das Richtige zu finden und das Richtige zu leben. Und es ist nur zu verständlich, wenn ein Mensch bezüglich seiner Interpretation, Glaubens, Theologie, wie Glaube gelebt wird, zu diesem Punkt kommt, das mache ich so, und weil es so richtig ist. Oder weil ich es so als richtig empfinde. Wenn sich aber Menschen unterschiedlicher Denkrichtungen innerhalb der Adventgemeinden natürlich einander gegenüberstehen und versuchen, einander nahe zu kommen, dann reibt das. Dann ist der eine ein Zöllner und Sünder und der andere ein Pharisäer. Und es fällt manchmal ganz schön schwer, so jemanden wirklich lieb zu haben. Ich kann das mal so ganz offen bekennen. Und es gibt mindestens zwei Menschen in meinem Leben, da habe ich überhaupt keine Lust, mit denen zu reden. Die sind doof. Ich weiß schon, innen drin kommt dann schon immer so dieser Zeigefinger, Tillmann, das darfst du nicht. Und wenn wir uns alle lieb haben sollen, dann musst du auch auf diese Menschen zugehen. Und wenn du mit denen nicht reden kannst, ist das als erstes dein Problem, weil du ihnen nicht vergeben kannst. Und ich sage, ja, ich kann ihnen nicht vergeben, die sind doof. Aber das ist für mich so ein Punkt. Ich bin mir schon bewusst, da muss ich noch ein bisschen arbeiten, mal gucken, was die nächste Zeit bringt. Aber das ist für mich so ein Punkt, wo ich das so ganz deutlich merke. So diesen Gegensatz. Jeder lebt seine Interpretation des Glaubens und des Lebens. Und einerseits kann ich der Situation zugestehen und kann sagen, ja, das muss ja zwangsläufig so sein. Jeder Mensch ist für sich lebt sein eigenes Lebenskonzept. Und jeder muss die Dinge so für sich, man muss ja im Leben zurechtkommen in einer Welt, wo vieles nicht mehr so ist, wie es sein soll. Schade ist, und das meine ich ganz ehrlich, ganz von Herzen, schade ist, dass es immer wieder die Punkte gibt, wo man sich einander gegenübersteht. Ich meine, das ist nicht schade, das ist zwangsläufig so. Aber dass man an den Punkten, wo man sich einander gegenübersteht, eine Trennung zulässt. Das ist schade. Das geht manchmal nicht anders. Das geht manchmal über eine Zeit nicht anders. Aber Jesu Gedanke an dieser Stelle ist, es wäre so schön, wenn wir trotz aller Gegensätze in unserem Denken, in unserem Verhalten, das verändern könnten. Wenn es ein Miteinander gäbe, trotz der unterschiedlichen Lebenskonzepte. Oder ich sage es noch deutlicher, wenn es ein Miteinander gibt, ein Gemeinsam, trotz der unterschiedlichen Konzepte, Glaubenskonzepte. Aber jetzt will ich mal nicht so sehr auf dem Negativen rumreiten. Ich merke gerade, ich habe das schon wieder viel zu lange gemacht. So lange wollte ich das nicht. Es geht mir eigentlich um das den Menschen Zugewandte. Um das annehmen können. Was brauchen Menschen? Was braucht ein Mensch, dass er sich öffnet? Eigentlich nicht viel. Wenn ich es schaffe, einem Menschen gegenüberzustehen, und ich versuche, diesen Menschen wahrzunehmen, und ich schaffe es in dieser Situation, einfach nur aufzumachen, ihm Raum zu geben, als der, der er ist, löst sich sehr viel. Das habe ich immer wieder erlebt und immer wieder gesehen. Ich kann das lange nicht bei jedem Menschen. Es gibt Menschen, da macht es von vornherein zu. Das ist vielleicht auch bloß menschlich. Aber gut, aber wenn ich es schaffe, einem Menschen gegenüberzustehen und dem Menschen, der ist, einfach nur Raum geben. Jawohl, du bist ein Mensch. Jawohl, du hast ein Lebenskonzept. Na, nicht so in dem Sinn, du hast ein Lebenskonzept, ich habe meins, lass uns mal. Nein, sondern im Sinn, du bist jetzt der, der du bist. Du darfst jetzt einfach mal sagen, wer du bist. Du darfst einfach mal präsentieren, wer du bist. Ich höre dir einfach mal zu. Das ist eine Situation, wo anfängt etwas zu passieren, was Jesus mit den Zöllnern und Sündern passiert ist. Jesus hat sich hingestellt und hat ihnen schon gesagt, was richtig und falsch ist, was Jesus für das richtige Lebenskonzept hält. Aber irgendwie hat er es geschafft, dass die Leute sein durften, als die, die sie gewesen sind. Es ist nicht einfach. Und doch liegt an der Stelle der Weg, glaube ich, auf Menschen zuzugehen, mit Menschen umzugehen. Der Vater in der Geschichte versucht, seine Jungs zusammenzubringen. Der will Familie sein, ja, die beide gerne. Der wird sich, naja, gut, vielleicht nicht freuen über den Spleen des einen und über die Machart des anderen, aber das sind seine Jungs, der geht damit um. Der will sie zusammennehmen, der hat sie gerne. Und als erstes an diesem Punkt stellt er, wir gehören zusammen. Das eine oder andere müssen wir nochmal reden, aber wir gehören zusammen. Für mich persönlich stelle ich mir immer wieder die Frage, wie schaffe ich es, dieses auf Menschen zugehen? Wie schaffe ich es, den Menschen als der, der es stehen lassen? Mit ihm umgehen, mit ihm reden? Ich habe angedeutet, es gibt ein paar Situationen, da schaffe ich es nicht. Stehe ich auch dazu. Aber ich glaube, wenn ich von Gott an dieser Stelle fordern kann, wenn ich von Gott annehmen kann, und zwar dieses Angebot Liebe, Liebe teilen, Liebe spüren, wenn ich mich von Gott angenommen weiß, geliebt weiß, dann finde ich vielleicht oder wahrscheinlich auch zu der Größe einen Menschen, der da ist, ihn einfach stehen zu lassen, als der, der er ist. auf ihn zuzugehen, mit ihm umzugehen. Ich würde es begrüßen, wenn wir innerhalb unserer Gemeinden, nicht bloß innerhalb einer Gemeinde, sondern auch zwischen den Gemeinden, das schaffen würden, es wieder neu schaffen würden, dieses einander zugehen. Nicht wir sind hier und ihr seid da, wir machen das so und ihr macht das so, sondern dieses wieder zusammendenken, zusammenfinden, wir gehören zu einem Vater. Und wenn wir das schaffen, dieses miteinander zusammendenken, dieses neu zusammendenken, neu zusammenfinden, neu bewusst werden, wir lieben uns, wir stehen unter Gottes Liebe, dann glaube ich, kann es in einer ganz neuen Art und Weise gelingen, auf die Menschen außerhalb zuzugehen. Es geht ja nicht nur dieses Beziehungsein, dieses Familiesein, geht ja aus unserer Perspektive nicht nur in die eine Richtung, wir sind Adventgemeinde hier vor Ort und alle miteinander, sondern es geht ja auch in die andere Dimension, wir sind hier Adventgemeinde, Familie Gottes und wir versuchen, andere Leute bewusst zu machen, zu zeigen, wie gut es ist, in dieser Familie zu sein oder mit Gott umzugehen. Ich genieße es sehr, die Reaktion dieses Vaters zu sehen, mir auf der Zunge zu gehen zu lassen. Dieses nicht ignorieren, was passiert ist, nicht ignorieren, was die Einzelnen falsch machen, aber dieses einfach, ich habe dich lieb, du bist mein Sohn, ich will mit dir zusammen sein. Und ich wünsche mir, für mich selbst in Situationen, wo es mir schwerfällt, mit Menschen umzugehen, für uns als Adventgemeinde als Ganzes, ich wünsche mir so sehr, dass wir an diesem Punkt wieder neu überlegen können, wieder neu zusammenfinden können und zu einer alten, großen Stärke finden können, um nach außen gehen zu können, um Leuten schmackhaft machen zu können, wie gut es ist, mit Gott umzugehen. Nicht, wie gut es ist, Gesetze zu halten, wie gut es ist, am Sabbat nicht einkaufen zu gehen, sondern wie gut es ist, von Gott geliebt zu sein. Man könnte noch viele Sachen an dieser Stelle nennen, viele Gedanken. Ich mache Schluss an der Stelle mit den Gedanken. Ich wünsche mir, dass ihr den ein oder anderen Gedanken behaltet. Nicht, weil ich so gut rede, sondern weil ich glaube, dass es gut ist, sich von Gott in der Art einfallen zu lassen. Amen. Jesus, danke schön, dass du da bist. Danke, dass wir dir wichtig sind, jeder einzelne von uns. Danke, dass wir erstmal einfach sein können, wer wir sind, dass du uns annimmst, dass du mit uns umgehst, dass wir bei dir sein dürfen. Bitte schenk uns jedem Einzelnen von uns genau dieses Erleben, immer und immer wieder, dass wir bei dir sein dürfen. Bitte hilf uns wachsen und gedeihen, dass wir es untereinander schaffen, sein zu dürfen, damit Menschen einfach sein dürfen, deine Kinder, deine Söhne und Töchter. Vater, danke, dass du uns liebst, dass du mit uns umgehst, dass du bei uns bist. Amen. Thank you.